wir als gesunde Menschen ohne kognitive Einschränkungen kommen mit rationalen Argumenten dann nicht mehr weiter. Deswegen ist es wichtig, die Krankheit zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass die Realität der erkrankten Person eine andere ist. Das heißt, wir müssen uns in die Realität der erkrankten Person begeben.
Das ist Semra Altinisik. Sie ist Gerontologin und heute mein Gast. Als ich sie traf und interviewte, wurde ich mal wieder damit konfrontiert, dass man viele Dinge im Leben bekanntlich nicht kontrollieren kann. Erst machte nämlich die Speicherkarte schlapp, dann röhrten draußen Laubbläser und schließlich stand auch noch jemand im Büro, weil sie ganz dringend einen Laptop aus dem Schrank brauchte. Ein ordentliches Durcheinander also und wir mussten mehrfach abbrechen, wieder anfangen. Und es ist erstaunlich nah an dem, worüber wir heute sprechen. Wirklichkeit, die aus dem Takt gerät. Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind an Demenz erkrankt und fast jeder von uns kennt ja jemanden. Mütter, Onkel, Freunde, Nachbarn. Trotzdem halten wir oft Abstand aus Unsicherheit, weil wir nicht wissen, was wir sagen oder tun sollen. Ich wollte erfahren, wie man näher rangeht, statt auszuweichen. Und darum spreche ich heute mit Semra Altinisik. Ich bin Peter Geide und das hier ist Talk Talk.
Lassen Sie das Ding mal liegen.
Rühren Sie es nicht mehr an. Ja, so, okay. Jetzt fangen wir doch mal an.
Ja.
Hallo Frau Altinisik, schön, dass Sie Zeit haben.
Danke für die Einladung.
Ich spreche Ihren Nachnamen eigentlich gar nicht richtig aus. Der klingt viel schöner im Türkischen.
Altınışık.
Ja, und der bedeutet?
Goldenes Licht.
Das ist sehr schön. Das wird uns jetzt leiten.
Das wollen wir mal hoffen.
In unserem Gespräch, das werden wir sehen. Frau Altinisik, Sie sind Gerontologin und stellvertretende Geschäftsführerin der Alzheimer-Gesellschaft München. Wie sind Sie denn hier hingekommen?
Ich habe eigentlich zunächst Romanistik studiert an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Und während des Studiums habe ich als studentische Hilfskraft im Institut für Psychogerontologie gearbeitet und fand das Thema auch sehr spannend. Deswegen habe ich gleich nach dem Romanistikstudium mit Gerontologie angefangen und habe meinen Master in Gerontologie gemacht. Und lustigerweise habe ich 2008 für die Abschlussarbeit einige Menschen mit Demenz von der Alzheimer-Gesellschaft München interviewt. Wir haben jeweils 1- bis 2-stündige Interviews damals geführt und ich fand das wahnsinnig spannend. Ich habe dann gesehen, Klinikum Neuperlach München sucht eine Mitarbeiterin in der Neuropsychologie. Und so kam ich dann in die Klinik, habe 2 Jahre lang intensiv Demenzdiagnostik auch gemacht, sowohl im tagesklinischen Bereich als auch im vollstationären Bereich. Und genau, seit 2018 bin ich jetzt hier bei der Alzheimer-Gesellschaft München.
Ja. Wissen Sie noch, was Sie damals fasziniert hat? Weil Sie haben gerade gesagt, damals, als Sie diese Interviews geführt haben mit Demenzpatienten, dass Sie das spannend fanden oder interessant. Wissen Sie dann noch, was da damals so vor sich ging in Ihnen?
Ja, ich war überwältigt, weil die Erkrankten so offen über ihre Situation gesprochen haben. Also im Studium haben wir das Thema Demenz immer wieder behandelt, aber auch ich hatte eher ein, ja, ich will nicht sagen negativ, aber ich habe mir schon gedacht, ja, Menschen mit Demenz, das ist schon eine schlimme Krankheit. Und man stellt sich da meistens, wenn es um Demenz geht, Menschen vor, die eher im fortgeschrittenen Stadium sind, die orientierungslos sind und vielleicht aggressiv, sagt man ja auch. Aber dem war nicht so. Also es waren sehr reflektierte Menschen, die eben erst kürzlich die Diagnose erhalten hatten und über ihre emotionale Situation sprechen konnten. Und das hat mich dann schon beeindruckt, weil es ist ja eine lebenseinschränkende Diagnose und darüber zu sprechen ist gar nicht so einfach. Deswegen war ich so angetan einfach.
Wie ist denn das heute? Melden sich denn häufig eigentlich auch Betroffene bei Ihnen oder sind es dann doch eher die Angehörigen?
Also überwiegend sind es die Angehörigen, die bei uns anrufen und einen Termin vereinbaren zur Beratung. Aber es rufen auch immer wieder Menschen mit Demenz selbst an, kurz nach der Diagnosestellung. Manchmal rufen auch besorgte Klienten an, die bei sich Vergesslichkeit beobachten und sagen, oh Gott, bin ich jetzt an Demenz erkrankt, was meinen Sie? Aber überwiegend sind es doch die Angehörigen, ja.
Und was sagen Sie dann, wenn die Betroffenen selbst anrufen und sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt an Demenz erkrankt bin?
Also so klassische Fragen, die ich stelle in der Beratung, sind zum Beispiel, seit wann beobachten Sie diese Vergesslichkeit bei sich? Haben Sie auch Orientierungsprobleme? Wie ist es mit der Wortfindung? Ist Ihre Sprache noch flüssig? Und so weiter und so fort. Und so ein Hauptkriterium für das Bestehen einer Alzheimer-Demenz, das ist ja die häufigste Ursache der Demenz, ist zum Beispiel, dass die Vergesslichkeit seit mehr als 6 Monaten besteht und tendenziell zunimmt. Mhm. Oder seit mindestens 6 Monaten besteht und tendenziell zunimmt. Und oder eben, dass man Wortfindungsstörungen hat, dass man Probleme hat, sich in Orten zu orientieren, an denen man nicht so oft ist. Und das frage ich ab. Und manchmal stellt sich heraus, ja, eigentlich schlafe ich seit Tagen schlecht, sonst bin ich eigentlich auch gar nicht vergesslich, nur seit 3 Tagen. Dann ist es sehr wahrscheinlich keine Demenz. Aber also wir entscheiden das natürlich nicht am Telefon, ob es eine Demenz ist oder nicht. Ich empfehle immer, wenn Sie Sorge haben, dass Sie kognitive Probleme haben, dann können Sie sich testen lassen. Und oft schicken wir dann auch eine Übersicht von Diagnoseeinrichtungen, entweder per Mail oder ich gebe die Telefonnummern durch, je nachdem. Und dann entscheidet die Person selbst, was sie macht, ja.
Es gibt ja verschiedene Formen von Demenz. Alzheimer ist die bekannteste, dann gibt es auch die vaskuläre Demenz, glaube ich, und die frontotemporale Demenz. Können Sie mal erklären, was die auszeichnet?
Also bei der frontotemporalen Demenz ist es so, dass die Gehirnzellen im Frontalhirn zunächst eben absterben in der Anfangsphase der Demenz. Und das Frontalhirn ist der Bereich des Gehirns, der unser Verhalten steuert. Also sozusagen die Kontrollinstanz. Mhm. Und bei frontotemporalen Demenzen ist es häufig so, dass die Person, die daran erkrankt ist, anfängt, sich ungewöhnlich zu verhalten. Die Persönlichkeit verändert sich. Also ungewöhnliches Verhalten ist zum Beispiel, wenn die Person in der Öffentlichkeit Dinge tut, die man eigentlich nicht tun sollte. Jemandem das Essen im Restaurant wegnimmt oder die Dinge sagt, die der Person in den Sinn kommen, mhm. einfach ungefiltert. Also dieser Kontrollverlust.
Ja.
Typisch für frontotemporale Demenzen ist auch zum Beispiel, dass das Einfühlungsvermögen beeinträchtigt ist. Also die Person wird vermeintlich immer egoistischer oder bei manchen ist zum Beispiel das Essverhalten sehr stark ausgeprägt. Sie haben ständig Hunger, wollen ständig irgendwas essen. Mhm. Und diese Verhaltensauffälligkeiten oder auch diese Persönlichkeitsveränderungen lassen nicht erstmal auf Demenz schließen. Und das ist dann auch oft eine schwierige Phase für das Umfeld,
ja.
wenn man das nicht so deuten kann.
Wie erleben Sie denn so diese erste Phase? Wenn Betroffene spüren, dass was nicht stimmt, mhm. aber es wahrscheinlich auch gleichzeitig verdrängen mhm. und die Angehörigen das aber auch merken, aber nicht genau wissen. Wie geht man denn damit am besten um?
Es gibt nicht das Patentrezept für die Vorgehensweise. Manchmal ist es so, dass wenn zum Beispiel der Hausarzt sagt, Frau so und so, lassen Sie sich bitte mal untersuchen. Mir fällt auf, dass Sie vergesslich werden in letzter Zeit, dass es dann klappt. Manchmal passiert es aber, dass es gar nicht klappt und die Person sagt, ich gehe nie wieder zu diesem Arzt. Ich bin doch nicht vergesslich und jeder vergisst mal was in meinem Alter. Das muss man doch nicht gleich so übertreiben. Wichtig ist so ein bisschen den richtigen Moment dafür zu finden und mhm. die richtigen Worte dafür zu finden, das Thema anzusprechen.
Was wären denn gute Worte?
Also es kommt immer darauf an. Manchmal wirkt es auch, wenn man es direkt anspricht und mhm. sagt, ich mache mir Sorgen, kannst du mir bitte den Gefallen tun und zum Arzt gehen mit mir, ich begleite dich auch. Also hängt ja auch vom Stadium der Demenz ab oder auch von der Tagesform, weil ein häufiges Symptom von Demenzen ist eben auch, dass es zu Schwankungen kommt in der Kognition. Das heißt, die Person wirkt manchmal völlig adäquat und dann im nächsten Moment vielleicht wieder ganz durcheinander, orientierungslos, wo sich dann die Angehörigen denken, eigentlich war doch bis vor wenigen Minuten alles in Ordnung, was ist jetzt schon wieder los? Also diese Schwankungen empfinde ich als ein belastendes Symptom der Demenz. Und das hängt eben davon ab, in welcher Verfassung ist die Person gerade? Kann ich das Thema jetzt überhaupt ansprechen? Sollte ich das überhaupt ansprechen? Und welche Worte nutze ich dafür? Es bewährt sich schon im Alltag, wenn man nicht defizitorientiert argumentiert. Mhm. Also zum Beispiel ein eigentlich nicht böse gemeinter Satz wie, Mama, mir fällt auf, du wirst vergesslich, lass uns doch mal zum Arzt gehen, könnte genau das Gegenteil von dem bewirken, was ich eigentlich vorhabe. Das könnte dazu führen, dass die Mutter dann sich zurückzieht und sagt, das entscheide ich doch wohl selber, dass wann ich zum Arzt gehe. Wenn die Person, die an Demenz erkrankt ist, diesen Kontrollverlust spürt und sehr darunter leidet, dann kann es sein, dass sie versucht, das Thema zu verdrängen. Aber es gibt auch diese mangelnde Krankheitseinsicht als Symptom der Demenz. Das ist dann kein bewusstes Verdrängen, sondern kein Erkennen können der Krankheit.
Ja. Aber es ist echt eine schwierige Phase schon. Ja. Ich meine, wir reden jetzt eigentlich noch nicht über einen ganz schwerwiegenden Kontrollverlust oder dass die kognitiven Fähigkeiten total nachgelassen haben. Aber ich finde so gerade in dieser ersten Phase, in der wir ja wahrscheinlich da jetzt noch sind, so aus meinem direkten Umfeld oder auch, wenn ich das so höre von anderen, ist wahnsinnig schwierig, weil da ist viel Scham, dann wird viel verdrängt. Und wir reden ja dann auch über eine Generation, die es noch weniger als wir gelernt hat, über ihre eigenen Defizite und Gefühle zu sprechen.
Also unabhängig von Generationen ist es ja so, dass wenn ich zum Beispiel früher sehr fit war und mehrere Dinge gleichzeitig erledigen konnte oder mir nie eine Einkaufsliste schreiben musste, wenn ich zum Einkaufen gegangen bin und das aber immer mehr abnimmt, wenn ich merke, ich verlege ständig Gegenstände, dann verbringe ich den ganzen Tag mit Suchen, dann macht das ja was mit mir und mit meinem Selbstwertgefühl vielleicht auch. Und das führt dann vielleicht dazu, dass ich mich verschließe und gar nicht über das Thema reden möchte. Aber wie gesagt, es gibt auch diese sogenannte Anosognosie, diese mangelnde Krankheitseinsicht bei Demenz, die auch nicht gesteuert ist. Es hängt auch sehr viel davon ab, wie das Umfeld reagiert, wie da die Beziehungen sind und wie man das Thema letztendlich anspricht. Ja.
Okay, also es sollte irgendwie eine gute Situation auch mal sein, wo man vielleicht auch merkt, da findet man jetzt einen Zugang zu der Person, dass sie selbst auch mal sagt, ach, ich vergesse so viel und ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Und dass man dann aber wahrscheinlich irgendwie empathisch, liebevoll versucht, die Person dazu zu bringen, doch mal in eine Demenzsprechstunde zu ihnen zu kommen.
Ja, ein Check-up machen zu lassen. Oder schauen zu lassen, ob alles im Normbereich ist zum Beispiel. Also nicht unbedingt mit den Defiziten zu argumentieren.
Und vielleicht auch nicht den Begriff Demenz in den Mund zu nehmen, sondern so wie Sie es gerade gesagt haben, soll nicht mal ein Check-up machen.
Zum Beispiel, aber ich meine, ich hatte erst vor ein paar Wochen einen Anruf, da hat eine erkrankte Dame angerufen, die die Diagnose ein paar Tage zuvor erhalten hatte und hat mich um einen Beratungstermin gebeten. Und dann kam sie auch zu dem Termin mit ihrem Ehemann und die beiden haben sehr, sehr offen über die Krankheit gesprochen, über die Diagnose. Und sie war wahnsinnig gut informiert, sehr fokussiert im Gespräch, hatte die Arztbriefe dabei, hat mir alles erzählen können, völlig problemlos. Eben deshalb, weil sie sehr frühzeitig diagnostiziert wurde. Das ist ja glücklicherweise dem medizinischen Fortschritt zu verdanken, dass man Demenz sehr früh erkennen kann inzwischen. Und das ist auch eine Phase, wo man, falls man nicht schon Vorsorgemaßnahmen getroffen hat, das dann auch tun kann und Entscheidungen treffen kann, was die Zukunft angeht.
Andererseits ist es natürlich auch häufig so, dass die Krankheit dann weiter voranschreitet und dass es natürlich dann auch immer schwieriger wird, sich mit den Betroffenen auseinanderzusetzen. Und dann entstehen ja doch schon viele, viele Situationen, so in der Interaktion, die schwierig sind, weil die Betroffenen dann ja doch oft in einer anderen Realität leben. Ich habe in der Recherche, jemanden gefunden, die werden Sie kennen, Naomi Feil, eine berühmte Gerontologin aus den USA, inzwischen verstorben. Und die hat zum Beispiel so eine Methode entwickelt, Validation nennt sich das. Können Sie mal erklären, was das ist und inwiefern das eine gute, hoffentlich gute Methode ist, um auch mit schon mittelschwer Erkrankten oder auch schwer Erkrankten umzugehen?
Also Validation ist ein Kommunikationsmodell und letztendlich geht es um die Haltung in der Validation. Nämlich die, dass man die Person mit Demenz oder die Realität der Person mit Demenz nicht hinterfragt, sondern akzeptiert. Und das, finde ich, ist schon wichtig, weil Und das ist auch das, was wir in den Beratungen den Angehörigen erklären, dass mit dem Fortschreiten der Krankheit die Realität der Person eine andere wird. Und wir als gesunde Menschen ohne kognitive Einschränkungen kommen mit Argumenten, mit rationalen Argumenten dann nicht mehr weiter. Deswegen ist es wichtig, die Krankheit zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, dass die Realität der erkrankten Person eine andere ist. Das heißt, wir müssen uns in die Realität der erkrankten Person begeben. Und das geht eben auch mit einfühlsamer Kommunikation. Es gibt schon so ein paar Kommunikationstipps. Da gibt es von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft eine Übersicht von Kommunikationstipps. Es geht zum Beispiel darum, dass man keine Wieso, Weshalb, Warum-Fragen stellt oder dass man Störfaktoren ausschaltet, Blickkontakt aufnimmt, freundlich zugewandt ist, dass man die Person mit Demenz lobt, wenn bestimmte Dinge gelingen, auch um das Selbstwertgefühl zu stärken. Es geht darum, dass man nicht zu viele Fragen auf einmal stellt oder Fragen so formuliert, dass das Gegenüber mit Ja oder Nein antworten kann. Aber es ist auch abhängig vom Stadium der Demenz. Mhm. Ganz grundsätzlich ist es hilfreich, nicht zu widersprechen und nicht mit Fakten zu argumentieren. In der ganz frühen Phase der Demenz kann man durchaus auch mal widersprechen. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt an die Dame denke, die kürzlich bei mir in der Beratung war, mit ihr kann man durchaus noch komplexe Themen besprechen. Aber je weiter die Krankheit voranschreitet, umso mehr muss man die Kommunikation anpassen. Mhm. Und da gibt es eben das Konzept der einfühlsamen Kommunikation. Da versucht man herauszufinden, welches Grundbedürfnis dahinter steckt, wenn eine Person mit Demenz etwas sagt oder tut, was man nicht versteht, sei es falsche Behauptungen aufstellt, wie zum Beispiel, du kümmerst dich nie um mich, du schaust nie nach mir, ich habe nichts zu essen bekommen seit Tagen. Oder wenn die Person sagt, ich will jetzt zu meinen Eltern. Oder wenn sie aufgebracht ist und ängstlich ist, dass man dann in den Situationen versucht herauszufinden, welches Grundbedürfnis ist denn vielleicht nicht gestillt. Es gibt ja ganz basale körperliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Essen, Trinken, Bewegung, Schmerzfreiheit, das Bedürfnis nach Berührung, Nähe. Das sind alles Grundbedürfnisse. Und manchmal ist es vielleicht so, dass irgendwo irgendwelche Schmerzen auftauchen und die Person deswegen unruhig ist. Und vielleicht müsste man die Schmerzmedikation anpassen. Oder noch ein Grundbedürfnis sind die sozialen Bedürfnisse. Die soziale Interaktion, der Kontakt zu anderen Menschen, die Kommunikation. Und wenn eine Person mit Demenz sagt, du besuchst mich doch nie oder du rufst mich nie an, obwohl ich das vielleicht regelmäßig mache, dann kann es sein, dass vielleicht das soziale Bedürfnis nicht ganz befriedigt ist.
Okay, das heißt, eigentlich steht dann sozusagen hinter dieser Aussage, die eigentlich nicht der unserer Realität entspricht, sagen wir mal.
Ja.
Dahinter steht ein Gefühl.
Ja.
Und dieses Gefühl ist in dem Fall, ich bin einsam.
Mhm.
Und ich müsste eigentlich jetzt als Nicht-Erkrankter hingehen und sozusagen diese Wirklichkeit der Erkrankten akzeptieren und gleichzeitig aber auch gar nicht weiter darauf eingehen, sondern ich müsste das versuchen, das Gefühl dahinter zu ergründen oder zu erkennen und über das Gefühl sprechen.
Ja, also darauf eingehen sollte man schon, also jetzt nicht ignorieren in dem Sinne.
Genau, ich meinte damit auch, also nicht sagen, das stimmt doch gar nicht.
Ja, genau.
Ich besuche dich doch jeden Tag, nicht so, sondern fühlst du dich einsam?
Ja.
Also so eine Rückfrage stellen zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel eine Rückfrage oder sowas wie, ich kann mir vorstellen, dass es dir nicht gut geht, wenn du das Gefühl hast, dass dich keiner besucht. Mhm. So, ne? Also schon auch Verständnis und Empathie zeigen in der Situation. Aber das ist ja das Schwierige oftmals für die Angehörigen, dass sie neben der Belastung, die sie vielleicht tagtäglich spüren im Miteinander, eben auch immer versuchen müssen, zwischen den Zeilen zu lesen und die Emotionen dahinter zu verstehen. Und manchmal gelingt das auch nicht. Manchmal weiß ich eben nicht, wieso woher diese Unruhe kommt. Oder manchmal ist es was ganz Einfaches, wie ein Licht, das flimmert. Oder wie der Laubbläser draußen, der zu laut ist und meine an Demenz erkrankte Angehörige in Unruhe versetzt.
Ich habe auch das Gefühl, wir sind da einfach auch überhaupt nicht geschult drin, auf so eine, sagen wir vielleicht auch mal verzerrte Wirklichkeit eher nicht einzugehen, aber auf das, was dahinter liegt. Mhm. Ein Beispiel aus meinem Freundeskreis, da ist eine Mutter und der Ehemann, der ist schon vor 12 Jahren verstorben. Mhm. Und sie fragt dann heute immer noch so, ja, hast du was von Papa gehört? Hat er sich bei dir gemeldet? Obwohl sie eigentlich wissen müsste, dass er tot ist. Mhm. Aber in ihrer Vorstellung ist er das halt irgendwie nicht. Mhm. Und das fällt dann meinem Bekannten schwer, da mit ihr drüber zu reden, weil er sagt, aber Mama, du musst doch wissen, der ist doch tot. Du hast ihn noch vor 12 Jahren selbst begraben. Aber genau das führt nirgendwo hin, wenn er das tut.
Ja, und das kann auch wieder ein soziales Bedürfnis sein. Es kann sein, dass sie sich einsam fühlt. Es kann aber auch sein, dass die Demenz fortgeschrittener ist, sodass Zeitgitterstörungen hinzukommen. Mhm. Es ist ja so, dass das Langzeitgedächtnis bei der Alzheimer-Demenz oftmals intakt ist zu Beginn und im Laufe der Krankheit, wenn die Krankheit fortschreitet, auch immer mehr das Langzeitgedächtnis und die Inhalte, also unsere Biografie, das Wissen über zum Beispiel so Fakten etc., dass das alles auch immer mehr verloren geht. Aber
oder es verschwimmt auch, ne?
Es verschwimmt auch und dann gelingt es der Person immer weniger, zuverlässig auf diese Inhalte zurückzugreifen. Mhm. Dann können auch Dinge passieren, dass Ereignisse von vor 40 Jahren mit Ereignissen von vor 30 Jahren vermischt werden und falsch wiedergegeben werden. Da bringt es natürlich auch nichts, wenn man dann widerspricht.
Oder korrigiert.
Oder korrigiert, ja.
Sinnlos.
Und das erklärt zum Beispiel auch, wieso Menschen mit Demenz sich manchmal im Spiegel nicht erkennen, wenn die Demenz fortgeschritten ist, weil sie vielleicht in ihrer Wahrnehmung 50 Jahre früher sich befinden. Also vielleicht sind sie 30 in ihrer Wahrnehmung und haben keine Enkelkinder oder haben keine Kinder. Und der alte Mann im Spiegel, der ist ihnen auch fremd, beispielsweise. Und das muss man eben wissen, wie sich so eine Demenz entwickelt oder was Demenz bewirkt in der Wahrnehmung der Erkrankten, um in solchen Situationen auch adäquat reagieren zu können.
Ist es denn dann sinnvoll, mitzuspielen? Also dann auch zu sagen so, ja, ich weiß auch nicht, der Papa, bei mir meldet er sich irgendwie auch nicht. Mhm. Oder da weiter drauf einzugehen? Oder wie würden Sie das machen in so einem Fall?
Je nachdem, wie aufgebracht die Person ist, also ob die Person ob das die Person einfach so sagt oder ob sie in dem Moment sich echauffiert oder eher depressiv wirkt. Mhm. Also ist situationsabhängig. Manchmal kann es helfen, wenn man dann das Thema geschickt umlenkt, die Person ablenkt oder wenn man das Thema aufgreift und sagt, oh, der Harald, der war ja echt ein lustiger Mann und anfängt dann über diese Person zu sprechen und dann das, also über Positives natürlich und das Thema dann so in eine andere Richtung lenkt.
Oder vielleicht auch sowas wie, naja, der hat auch immer gut für dich oder uns gesorgt. Wenn er könnte, würde er sich melden?
Ja, könnte man auch sagen. Also man sollte aufpassen, dass man keine Erwartungshaltung weckt. Emotionen funktionieren sehr lange gut bei Menschen mit Demenz. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ach, er hat aber gesagt, er wird sich morgen melden, dann kann es passieren, dass es zu Unruhe führt, weil so eine Erwartungshaltung sich dann einstellt. Ja. Ne? Was man auf keinen Fall machen sollte, das kann man schon so sagen, ist zu sagen, der ist doch da und da gestorben, wir waren auf der Beerdigung, es kann doch nicht sein, dass er jetzt anruft.
Ja.
Wie kann ein Mensch, der verstorben ist, anrufen?
Es gibt diesen Ausspruch, wie lautet der noch?
Das Herz wird nicht dement.
Das Herz wird nicht dement, sagt man doch.
Von Udo Bär ist das.
Udo Bär hat das gesagt. Und das bedeutet, dass sozusagen diese Gefühle, die dann hinter so einem Ausspruch stehen, warum meldet er sich denn nicht, häufig, vielleicht nicht immer, aber doch darauf hinweisen, ja, die Person vermisst dann halt ihren Ehemann oder fühlt sich einsam.
Ja, also das Herz steht ja da, das ist eine Metapher für die Gefühlswelt. Das Herz wird nicht dement, bedeutet eigentlich, die Gefühlswelt von Menschen mit Demenz, die bleibt erhalten. Und so ist es auch tatsächlich. Also auch im fortgeschrittenen Stadium kann man mit Menschen mit Demenz kommunizieren, eben nicht mehr auf verbaler Ebene, sondern durch Körperkontakt, vielleicht ja. Blickkontakt oder durch freundliche Zuwendung.
Also es ist ja schon, es ja. läuft viel dann über Nähe, Mimik, mhm. Berührung.
Ja, wichtig ist halt, von wem die Berührung kommt. Also da muss man auch vorsichtig sein, ach, weil klar, Menschen ja. mit Demenz manchmal auch sehr empfindlich sind, wenn man ihnen zu nahe tritt, mhm. weil sie vielleicht die Situation nicht einordnen können. Was noch so ein Grundbedürfnis ist, was vielleicht wichtig wäre zu erwähnen, ist diese Sicherheitsbedürfnisse. Also diese Grundbedürfnisse nach Maslow beziehen sich auf alle Menschen. Nur, dass Menschen ohne kognitive Einschränkungen eben zum Ausdruck bringen können, was ihnen fehlt. Also im Idealfall, dass sie zum Beispiel sagen, oh, ich habe heute Schmerzen, deswegen bin ich gereizt. Also lass uns dieses wichtige Thema morgen besprechen, weil jetzt habe ich keinen Nerv dazu zum Beispiel. Oder dass ich sage, ich fühle mich nicht so sicher, lass uns mal das Licht anmachen, die Dunkelheit macht mir Angst. Bei Menschen mit Demenz ist es so, dass dieses Sicherheitsempfinden oft bedroht ist, weil sie merken, dass sie nicht mehr so gut verstehen, was um sie herum passiert. Das heißt, sie fühlen sich in ihrer Sicherheit bedroht und sind vielleicht dadurch auch ängstlich. Diese Angst ist häufig Thema bei Menschen mit Demenz, diese Angst, die Überforderung, der Kontrollverlust, also das sollte man auch immer im Hinterkopf haben, wenn man mit Menschen mit Demenz kommuniziert.
Also, dass es dann auch oft klug ist, ihnen Sicherheit zu vermitteln. Mhm.
Und das erklärt oft auch dieses in Anführungsstrichen anhängliche Verhalten von Menschen mit Demenz, dass sie zum Beispiel den Partner auf Schritt und Tritt verfolgen in der Wohnung manchmal oder ständig anrufen und fragen, wo bist du denn, wenn die Person oder wenn der Angehörige schnell mal zum Einkaufen geht. Aber das ist dann eben dieses Sicherheitsgefühl.
Jetzt schneidet natürlich einen Punkt an. Wir haben da eigentlich bisher drum herum geredet, wie um den heißen Brei. Es gibt ja ungefähr 1,8 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland, die an Demenz erkrankt sind. Und die Betreuung ist überwiegend zu Hause. Mhm. Da sagt man so 1,4 Millionen Angehörige, die diese 1,8 Millionen Demenzerkrankten pflegen. Also 80% der Menschen werden eigentlich nicht in Pflegeeinrichtungen gepflegt, sondern zu Hause von Angehörigen.
Ja, ein Großteil wird zu Hause gepflegt, so ist es.
Und das wird ja immer schwieriger, wenn die Krankheit weiter voranschreitet. Und Sie haben es ja gerade kurz angeschnitten, ne? So auf Schritt und Tritt oder nachts, ne? Diese Nachtunruhe. Und irgendwann kommt doch bei sehr vielen wahrscheinlich einfach der Punkt dieser Überforderung.
Also wir sagen auch in der Beratung, raten wir immer dazu, so früh wie möglich ein Netzwerk an Unterstützern aufzubauen. Also wenn man bedenkt, dass Demenz ist ja keine Krankheit wie zum Beispiel Diabetes, dass die Person selber damit klarkommt und es selber managen kann, sondern die Person braucht ja immer mehr Hilfe und im Schnitt sind 3 bis 4 weitere Personen in irgendeiner Weise involviert, wenn jemand an Demenz erkrankt ist. Das ist der Hausarzt, das ist vielleicht die Tochter, die 2-mal die Woche nach der Mutter schaut und die andere Tochter, die 3-mal die Woche vorbeischaut und dann gibt es da noch den Nachbarn, der am Wochenende mal schaut. Und wenn man das so sieht, dann sind viel mehr Menschen von Demenz betroffen. Also wenn man die indirekt Betroffenen auch hinzuzieht. Und das ist schon eine Mammutaufgabe für eine einzige Person, damit alleine klarzukommen. Ja. Das ist eigentlich auch schier unmöglich, wenn die Demenz immer weiter voranschreitet. Deswegen ist es wichtig, schon früh Unterstützung zu holen. Das kann sein in Form von Bekanntschaften oder Nachbarschaft, Familienmitglieder einzubinden. Wichtig ist eben die Entlastung der Angehörigen auch. Und dann kann man peu à peu einen Pflegedienst hinzuschalten, einen Betreuungsdienst. Es gibt stundenweise Betreuung zum Beispiel fürs häusliche Umfeld, aber es gibt auch Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz in Einrichtungen, Tagespflege. Es gibt Kurzzeitpflege. Es gibt schon viele Möglichkeiten, Entlastung zu holen und die sollte man unbedingt nutzen auch.
Ja. Was macht man denn konkret, wenn jetzt auch, wir haben ja jetzt schon einiges besprochen, so was so an Verhaltensweisen da auftritt. Aber wenn jetzt auch die Erkrankten ja wütend sind, wenn die auch vielleicht aggressiv werden ja, und auch diese Pflege in Teilen ablehnen, wie geht man denn damit um?
Kommt auf die Situation an. Also manchmal kommt man auch mit einfühlsamer Kommunikation nicht weiter. Manchmal muss die Person vielleicht Medikamente bekommen, aufgrund der Aggression oder wenn sie fremd- oder selbstgefährdend wird. Wenn es so weit kommt, dass die Person wirklich nicht mehr steuerbar ist oder sich auch nicht mehr ablenken lässt, dann denke ich, ist schon ein kritischer Zeitpunkt auch erreicht, ja.
Ja, okay. Und aber das heißt dann auch, das klappt dann oft auch zu Hause dann nicht mehr und dann muss man ihnen andere Wege finden oder was empfehlen Sie?
Ja, aber das können auch Phasen sein. Also wenn man zum Beispiel eine Person hat, die eigentlich immer ganz umgänglich war, auch in der Demenz und plötzlich aggressiv wird, dann würde ich schon erstmal schauen, gibt es denn irgendwelche körperlichen Ursachen vielleicht? Hat die Person vielleicht Zahnschmerzen beim Essen und kann deshalb nicht essen und wird deswegen aggressiv? Oder kann es sein, dass sie Bauchschmerzen hat oder Verdauungsprobleme? Also es können ja viele Dinge sein. Und wenn man dann aber viele dieser Faktoren ausschließen kann, dann muss man eben manchmal auch medikamentös intervenieren und dann im nächsten Schritt überlegen, kann man das zu Hause noch leisten oder ist jetzt doch ein Umzug in ein Pflegeheim notwendig?
Ihre Eltern sind ja als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und ich finde, das ist ein interessantes und mir scheint auch ein durchaus vernachlässigtes Thema, Demenzerkrankungen bei Familien mit Migrationshintergrund. Wie erleben Sie das in Ihrer Beratungspraxis?
Also vernachlässigt ist das richtige Wort, weil ältere Menschen mit Migrationshintergrund eine sehr schnell wachsende Bevölkerungsgruppe sind, weil eben die Gastarbeiter, die ab den 60er Jahren ja nach Deutschland gekommen sind, jetzt in einem Alter sind, wo sie pflegebedürftig werden. Und man weiß auch, dass vor allem Arbeitsmigranten im Schnitt 5 bis 10 Jahre schneller altern als die Vergleichsgruppe, also als die Mehrheitsbevölkerung in derselben Altersgruppe.
Weil sie oft härtere Arbeit geleistet hat und auch mitunter nicht so eine gute medizinische Versorgung hatte im Laufe der Jahre, Jahrzehnte?
Auch, ja. Und auch die Belastungen der Migrationserfahrung, Heimweh oder Diskriminierungserfahrungen und so weiter. Also es sind alles Stress- und Belastungsfaktoren, aber eben auch die harte Arbeit, die sie geleistet haben. Es gab früher den sogenannten Healthy Migrant Effekt. Die Personen, die man damals nach Deutschland zum Arbeiten geholt hat, die waren im Schnitt gesünder als die Vergleichsgruppe in Deutschland. Und jetzt ist es eben genau das Gegenteil. Also die kerngesund waren, nach diesen Kriterien ausgesucht wurden, sind jetzt früher gealtert. Und das habe ich auch in Neuperlach oft gesehen. Die durchschnittlichen Patienten waren so Mitte 80 und wenn wir aber Patienten hatten mit Migrationshintergrund, waren die entweder Mitte 60, Anfang 70, also deutlich jünger als die klassischen geriatrischen Patienten. Und da ist es eben auch so, dass sie eher oder früher von demenziellen Erkrankungen betroffen sein können, also vor allem von vaskulären Demenzen, die infolge von Gefäßerkrankungen entstehen können, also Diabetes, Bluthochdruck, hohe Cholesterinwerte, das sind alles Krankheiten, die vaskuläre Demenzen begünstigen können. Das Problem ist, dass man im Laufe der Demenz auch die Deutschkenntnisse immer mehr verliert.
Das heißt, man fällt immer stärker zurück, auch in die Muttersprache.
Die Muttersprache, ja. Und da wird es natürlich auch mit der Diagnostik schwierig. Aber man kann natürlich mit Dolmetschern die klassischen Testverfahren durchführen. Es gibt relativ einfache Screening-Verfahren, die kann man dafür hernehmen. Und also ich finde persönlich, die Fremdanamnese ist dann besonders wichtig. Das heißt, dass man das Umfeld, die Familie befragt und sich so Informationen einholt. Wie ist denn das Leben gewesen zuletzt? War eine selbstständige Lebensführung überhaupt noch möglich? Was ist dem Umfeld so aufgefallen? Und die klinische Beobachtung ist dann eben auch wichtig, ja.
Ja, aber ich stelle mir vor, es ist wahrscheinlich nicht immer so einfach, einen Dolmetscher zu finden, oder?
Ja, also es gibt schon Dolmetscherdienste, die man hinzuziehen kann. Manchmal haben Krankenhäuser ihre eigenen Dolmetscher aus dem Personal. Und wenn alle Stricke reißen, kann man auch einen Bekannten mitnehmen zum Dolmetschen, wobei das ist wirklich Worst Case. Also da kommt es oft zu Missverständnissen auch. Also geschulte Dolmetscher sind natürlich am besten in dem Fall.
Sie sagten ja vorhin auch, ja, das ist ein vernachlässigtes Thema. Mhm. Wie groß ist denn das Thema in Ihren Augen?
Das ist schon ein wichtiges Thema, auch weil immer mehr Arbeitsmigranten in ein in einem hohen Alter sind, wo sie an Demenz erkranken. Und ich merke schon, dass die Nachfrage auch hier zunimmt. Und was ich noch merke, ist, dass da eben die Migrationsbiografie sich auch auf die Krankheit auswirkt. Die Erfahrungen, die man gemacht hat, dieses Heimweh, das wirkt ja alles nach. Zum Beispiel fällt mir jetzt eine Klientin ein, die sich von ihrem Vater anhören musste, ja, ich wollte ja eigentlich schon immer in die Heimat zurück, aber wegen dir bin ich hier geblieben. Das ist deine Schuld. Aber das hat er in seiner Demenz dann gesagt. Und damit klarzukommen, ist natürlich auch wieder schwierig für die Angehörigen, wenn sich diese Vorwürfe anhören müssen, ne?
Was könnte denn dann dieser Bekannten raten? Was soll sie denn dann sagen?
Nicht diskutieren. Das so stehen lassen erstmal. Und wenn ich merke, grundsätzlich, wenn ich als Angehöriger merke, ich werde jetzt wütend, weil vielleicht das Verhältnis vielleicht früher auch nicht so toll war, ja, und eben. Mein Vater sagt mir dann sowas, dann lieber erstmal rausgehen, frische Luft schnappen und dann nochmal kommen, sich sammeln in der Zeit. Vielleicht hat sich das dann von selbst erledigt. Oder aber ich sage, ja, ich kann mir vorstellen, dass du deine Heimat vermisst.
Daran dachte ich auch gerade.
Ja, so.
Also, dass man doch darauf eingeht und sagt, ja, Papa, hast du deine Heimat dann doch auch oft vermisst früher? Mhm,
ja.
Und da geht es nicht so sehr um den Vorwurf, den er der Tochter macht, sondern es geht darum, dass er einfach dieses Heimweh hatte.
Mhm. Und in allen Kontexten ist auch das Wissen über die Biografie der Person ganz nützlich. In Familien ist es ja meistens schon so, dass wenn man in einer offenen oder kommunikativen Familie aufgewachsen ist, weiß man die Lebensgeschichte der Eltern. Aber wenn zum Beispiel jemand ins Pflegeheim kommt mit einer demenziellen Erkrankung, ist es auch, finde ich, ganz wichtig, das Pflegeheimpersonal über die wichtigsten Dinge zu informieren, damit das Personal in kritischen Situationen auch adäquat reagieren kann. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass der Herr, der die ganze Zeit auf den Mittagstisch klopft, Handwerker war, oder der Herr, der sich immer wieder ans T-Shirt langt und an seiner Brust herumnestelt, dass der ein Arzt war, der dort immer seine Kugelschreiber und sonstigen Instrumente hatte und versucht immer diesen Kugelschreiber herauszufischen.
Dann wird das viel verständlicher, ne?
Ja, oder wenn ich eine alte Dame habe, die sich ständig die Finger ableckt und sie war Schneiderin früher. Ich denke, diese biografischen Eckpunkte sind für einen guten Umgang unerlässlich.
Erleben Sie eigentlich, wenn Sie jetzt Beratung machen, gibt es da einen anderen Umgang, wie zum Beispiel in türkischstämmigen Familien mit dem Thema umgegangen wird? Ist das schambehafteter? Ist das offener? Oder kann man das eigentlich gar nicht so sagen?
Man kann es schlecht verallgemeinern. Mhm. Aber ich hatte schon so Situationen, wo zum Beispiel eine Schwiegertochter, die Schwiegermutter zu Hause bei sich hatte und gepflegt hat, sehr, sehr belastet war. Und als ich dann erklärt habe, welche Entlastungsmöglichkeiten es gibt, unter anderem Tagespflege, hat sie gesagt, nein, was sagt denn das Umfeld? Damit muss ich schon selber klarkommen.
Okay, also dass das weniger akzeptiert ist, nach dem Motto, wir geben unsere Eltern nicht.
Oder vielleicht war das ihre Befürchtung und das Umfeld hätte vielleicht gesagt, ach gut, dass du endlich Unterstützung holst. Ne? Mhm. Also es ist ja auch so mein Weltbild. Oder welche Ansprüche habe ich an mich? Oder ich hatte vor ein paar Wochen wieder eine Beratung, da kam eine pflegende Tochter, die auch mit der Mutter in derselben Wohnung lebt, aber also sie war wirklich fast schon im Burnout, so wie ich sie in der Beratung erlebt habe. Sie kam auch nicht selber in die Beratung, sondern wurde von ihrer Tochter begleitet. Sie hat den Beratungstermin hier vereinbart und da war ziemlich klar, dass das nicht mehr lange gut geht, zumal sie selber auch schon krank war. Also die Tochter war Mitte 60, die Mutter ist Mitte 80. Und dann habe ich ihr gesagt, schauen Sie, es gibt sogar kultursensible Pflegeheime in München. Habe ihr zwei Adressen gegeben und zwei Wochen später kam dann der Anruf von der Enkelin der Dame, die ins Pflegeheim umgezogen ist, die dann mitgeteilt hat, wir haben jetzt einen Platz im Pflegeheim. Aber der Mutter ging es natürlich nicht gut. Also der Tochter von der Frau, jetzt wird es durcheinander mit der Enkelin der Tochter. Weil sie eben ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie jetzt die Mutter weggegeben hat. Also mit dem Umzug ins Pflegeheim ist es ja auch nicht vorbei.
Machen Sie eigentlich auch so Angehörigen-Schulungen?
Wir haben Schulungen hier bei uns. Also wir bieten zweimal im Jahr eine Online-Schulung an. Das macht meine Kollegin. Und ich biete einmal im Jahr eine Präsenzschulung an. Und heute hat zum Beispiel die 7. Sitzung stattgefunden. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich diese Schulung anbiete, weil die Gruppe, am Anfang sind natürlich alle ja, ganz vorsichtig und schauen, was sind hier für Menschen und wie viel will ich überhaupt erzählen. Und dann wächst die Gruppe aber immer mehr zusammen und wird immer harmonischer auch. Und heute, ich mache dann jedes Mal auch eine Abschlussrunde und frage, was neu für sie war und ob sie noch Fragen haben. Und es kommt auch jedes Mal wirklich das Feedback zurück. Es tut uns so gut, hier zum einen die Information zu erhalten von ihnen, aber zum anderen auch ins Gespräch zu kommen mit Menschen in einer ähnlichen Situation. Weil dann fühlt man sich nicht allein. Wir haben auch Gruppen für Angehörige, Selbsthilfegruppen, auch geleitete Gruppen, also mit Fachkräften einmal im Monat. Und wir merken schon, dass das sehr, sehr wertvoll ist für die Angehörigen. Was wir ganz neu haben, ist die Ankergruppe, weil wir festgestellt haben, dass die Angehörigen, die wir jahrelang begleiten, die dann aber, wenn die Person, die sie gepflegt haben, ins Pflegeheim umzieht oder wenn sie verstirbt, dann irgendwie ein bisschen in der Luft hängen und nicht mehr so ganz in die Gruppen passen, dass sie eine andere Art von Unterstützung von uns brauchen. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, dass die Belastung weg ist, wenn jemand ins Pflegeheim umzieht. Mhm. Weil ein Umzug ins Pflegeheim hat auch Aspekte, die die Angehörigen beschäftigen. Mhm. Weil dann gebe ich Kontrolle ab, dann habe ich vielleicht nicht mehr so viel zu sagen. Ich beobachte vielleicht Dinge, die mir nicht gefallen, aber kann sie nicht so kommunizieren. Und ich kann die Situation nicht sofort verändern, so wie ich es mir vorstelle.
Im Grunde ist man ja als Angehöriger mit einer Situation konfrontiert, die nicht kontrollierbar ist und auch nicht prognostizierbar, was den Verlauf angeht. Also wir wissen natürlich, es wird nicht besser werden, aber wir wissen nicht genau, wie schnell wird es schlechter und in welcher Hinsicht verändert sich das. Also das ist ja irgendwie auch so eine grundlegende Einsicht, die man vielleicht haben könnte, aber die ist schwer zu akzeptieren. Ne?
Ja, also es ist so dieses Ungewisse. Und viele Angehörige, das war im Übrigen auch Thema heute, sind auch in einer Trauer, also ab Diagnosestellung eigentlich, weil sie sich immer mehr von der Person verabschieden, die sie mal kannten.
Ja.
Und es ist ja ein langer Trauerprozess, der auch sehr belastend ist. Es ist auch nicht möglich zu sagen, die Krankheit wird so und so lang dauern, weil sie sich bei jedem anders zeigt. Es gibt statistische Werte. Ab Diagnosestellung liegt die Lebenserwartung bei 6 bis 8 Jahren. Aber das ist nur Statistik. Ne?
Ja.
Die individuelle Lebenserwartung ist von vielen Faktoren abhängig. Und bei manchen schreitet die Krankheit sehr rasant voran. Sie versterben innerhalb von wenigen Jahren. Andere leben 10, 15 Jahre mit einer demenziellen Erkrankung, haben sehr lange stabile Phasen auch. Heute in der Schulung war zum Beispiel ein Ehemann, der gesagt hat, bei mir hat sich die Situation meiner Ehefrau sogar verbessert, weil sie jetzt engmaschig zum Arzt gegangen sind, jetzt im Zuge der Diagnostik. Und der Arzt hat 2 Medikamente abgesetzt, die wohl nicht unbedingt notwendig waren und ein Antidementivum angesetzt. Und insgesamt hat sich die Ehefrau gebessert in dieser neuen Situation. Aber die Frage ist halt immer, wie lang? Und das kann man nicht sagen. Es ist das Ungewisse, das bleibt schon.
Jetzt kommt mir noch ein anderer Gedanke, weil Sie ja gerade auch von Trauer gesprochen haben. Und natürlich ist es eine schwere Erkrankung und da sind so viele schmerzhafte Erlebnisse und Erfahrungen, die man dann auch machen muss. Aber gibt es nicht manchmal auch die anderen Aspekte, dass man den oder die Erkrankte nochmal auf eine andere Art und Weise möglicherweise kennenlernt oder kennenlernen kann?
Mhm.
Vielleicht auch mehr Nähe, vielleicht ein anderer Zugang oder vielleicht auch nochmal so eine veränderte Haltung, die man gegenüber der Person entwickeln kann.
Also manchmal ist es schon so, dass Personen sich auch im Positiven verändern im Zuge der Demenz. Also ich habe auch immer wieder Kinder, die sagen, mein Vater war eigentlich früher ganz streng, aber jetzt in der Demenz ist er ganz, ganz lieb geworden und er sagt mir oft, bedankt sich sehr oft bei mir und sagt, ach, du bist so eine große Hilfe zum Beispiel, was vielleicht früher nicht der Fall war. Und es gibt auch im Alltag immer wieder lustige Situationen mit Menschen mit Demenz, wo die Angehörigen auch sich scheckig lachen, weil mal wieder was passiert, wo beide dann loslachen müssen.
Was Skurriles.
Was Skurriles, ja.
Ja, mir erzählte neulich ein Freund, dass seine Mutter einen Tortenboden hatte und sie wollte eigentlich den mit Aprikosen belegen. Und dann hat sie eine Dose mit Erbsen und Möhren aufgemacht und dann auf dem Tortenboden verteilt. Aber dann auch gegessen, weil sie gesagt hat, das schmeißen wir ja nicht weg.
Ja.
Ich glaube, das ist natürlich irgendwie auch irgendwie ganz lustig, oder?
Ja. Und es kommt immer wieder eben auch zu lustigen Situationen. Zum Beispiel in einer Paarbeziehung ist es ja so, dass der eine gewisse Aufgaben übernimmt und die Frau übernimmt andere Aufgaben. Und wenn einer von den beiden an Demenz erkrankt, dann übernimmt die Person, die noch gesund ist, die Aufgaben, die der Partner übernommen hat. Und das führt dann auch einerseits zu mehr Belastung, weil man neue Dinge verrichten muss, mit denen man früher überhaupt nichts zu tun hatte. Aber manche Angehörige betrachten das sehr positiv und sagen, so, jetzt kann ich endlich Online-Banking machen. Oder ich hatte eine Ehefrau in der Beratung, die gesagt hat, ich war schon ewig nicht mehr Auto gefahren, das hat mein Mann immer gemacht, aber jetzt mit der Demenz kann er nicht fahren. Also habe ich eine Probestunde gemacht in der Fahrschule, ein paar Probestunden und jetzt fühle ich mich sicher, jetzt fahre ich nach Italien in den Urlaub. Also man kann es positiv sehen, man kann es auch negativ sehen. Es hängt auch natürlich davon ab, wie belastet man ist.
Ja, aber nicht immer und in jedem Fall total negativ.
Nein.
Vielleicht lassen wir das auch am Ende einfach mal so stehen, oder? Mhm.
Ja.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
So, das war mein Gespräch mit Semra Altinisik, der ich nochmal herzlich danken darf an dieser Stelle, denn diese Pleiten-, Pech- und Pannenaufnahme, die sie da erlebt hat, als ich sie besuchte, die hat sie mit stoischer Geduld ertragen und auch sehr freundlicher Geduld, wie man, glaube ich, auch hören kann im ganzen Gespräch. Abgesehen davon, Demenz ist ein riesiges Thema, durch so eine Podcast-Episode natürlich längst nicht erschlossen oder abgeschlossen. In den Shownotes verlinke ich noch auf die ein oder andere weiterführende Information. Und natürlich sind die Alzheimer-Gesellschaften sehr gute Anlaufstellen, wenn man Fragen hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.